Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast die Skibergsteigerin und Dünafit-Athletin Johanna Hiemer und unsere Bergzeit-Markenbotschafterin, Bergausdauersportlerin und ebenfalls Dünafit-Brand-Ambassadorin Gela Allmann. Skibergsteigen hatte bei den Winterspielen Mailand-Cortina 2026 vor ein paar Wochen seine olympische Premiere und meine beiden Gäste heute waren Teil davon. Johanna an der Startlinie für Österreich und Gela hinter dem Mikrofon als Expertin und Co-Kommentatorin in der ARD. Dementsprechend viel und aus unterschiedlichen Perspektiven haben wir über dieses sportliche Großereignis gesprochen und dabei, wie ich finde, spannende Einblicke hinter die Kulissen geben können. Freut euch also auf eine Folge voller Emotionen rund ums Thema Skibergsteigen. Ab geht's ins Gespräch mit Johanna und Gela.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Ja, servus ihr beiden. Herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hi Jan.
Hi.
Gela, Johanna, ich freue mich wirklich mega, dass wir es geschafft haben, jetzt so knapp nach Olympia, muss man ja sagen, den Aufnahmetermin zu fixen. Ich bin unglaublich gespannt auf eure Erzählungen und Perspektiven. Bevor wir tiefer einsteigen, würde ich aber gerne auch mit euch unsere klassische Schnellfragerunde für unsere Bergzeit-Podcast-Interviewfolgen machen. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass einige oder eigentlich der Großteil unserer Zuhörenden euch schon kennen, aber für diejenigen, die vielleicht nicht so tief irgendwie im Skibergsteigen oder auch im Trailrunning drin sind, gibt's hoffentlich einen ganz guten ersten Überblick über euch beiden. Und wir starten mit einer vermeintlich leichten Frage. Johanna, du darfst gerne anfangen. Wer ist Johanna Hiemer, aber beschrieben in einem Satz?
Hallo, ich bin Johanna Hiemer. Ich bin Skibergsteigerin, war gerade bei Olympia und habe schon eine sehr, sehr lange sportliche Vergangenheit.
Optimal. Gela, du darfst dich direkt anschließen.
Hallo, ich bin Gela Allmann. Ich bin Bergausdauersportlerin. Wurde, glaube ich, vielen Menschen auch bekannt durch meinen schlimmen Bergabsturz vor 12 Jahren auf Island. Bin Mama von 2 Kindern und Motivationsrednerin.
Perfekt. Gela, wo kommst du denn her und wo lebst du aktuell?
Ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Markt Indersdorf. Das ist ein kleines, beschauliches Örtchen im Landkreis Dachau, ein bisschen nördlich von München. Bin dann über mein Sportstudium in München wohnend immer weiter Richtung Süden gezogen und wohne jetzt seit, lass mich überlegen, 9 Jahren in Fischbachau im bayerischen Oberland.
Also mit den Bergen vor der Haustür und ich glaube, Johanna, bei dir schaut es da ganz ähnlich aus, oder? Schon immer.
Genau, ich bin in Schladming in der Steiermark aufgewachsen und lebe nun seit 7 Jahren in Füssen im Allgäu mit meiner Familie.
Johanna, kannst du mir den folgenden Satz vervollständigen? Die härteste Trainingseinheit für mich ist...
2,5-minütige Intervalle mal 5.
Aber 2,5 Minuten klingt gerade für mich fast schon relativ lang jetzt für die Formate, bei denen du gestartet bist bei Olympia.
Na, eigentlich genau abgestimmt auf den Sprint.
Stimmt, das ist ja eigentlich ungefähr so ein bisschen was drauf, dann die Rennzeit, kommen wir später auch nochmal drauf. Gela, für dich die Schnellfrage, ein Wort, das Skibergsteigen am besten beschreibt.
Boah, Vollkommenheit.
Oh, okay, krass. Dann musst du kurz erklären, auch wenn es eine Schnellfragerunde ist.
Das ist einfach alles, was einen glücklich macht. Für mich ist es so, die eigenen Grenzen pushen im Aufstieg, oben ankommen, draußen sein, Me-Time, Zeit für mich genießen, im besten Fall schönes Wetter oder auch mal geilen Neuschnee. Und dann das Ganze vielleicht noch, wenn ich Lust habe, mit Freunden oder eben Zeit für mich und dann eine tolle Abfahrt genießen, Abenteuer erleben. Also da fehlt eigentlich nichts mehr.
Ja, macht Sinn, so das All-In-Paket. Johanna, das erste Gefühl, das dir in den Sinn kommt, wenn du an deine Olympia-Erfahrung 2026 denkst?
Ein Gefühl. Ja, schon eine große Zufriedenheit, die ich da verspürt habe.
Das ist lustig. Ich habe mir beim Überlegen der Fragen ja schon überlegt, okay, was könntet ihr so antworten? Und ich dachte, dass du entweder sagst Dankbarkeit oder tatsächlich Zufriedenheit. sehr, sehr cool. Also war rein auf einer Einschätzung von, ich glaube, einer deiner letzten Instagram-Posts. Okay, Gela, vorletzte Frage für dich. Wenn wir deine Kids jetzt fragen würden, was macht die Mama eigentlich beruflich? Was würden sie dann sagen?
Richtig gute Frage, weil das weiß ich ja selber nicht so genau. Alles mögliche. Ich glaube, sie würden wirklich sagen, die Mama, die geht ganz viel auf den Berg, die geht zu ihrem Pferd. Und ja, ich glaube gar nicht, dass ich Vorträge halte, haben die gar nicht so auf dem Schirm.
Aber dass du im Fernsehen warst, fanden sie es wahrscheinlich schon cool, oder?
Das fanden sie richtig cool, aber ich glaube, anderweitig können sie es auch gar nicht so einschätzen, weil es natürlich auch viele Videos von mir online zu sehen gibt oder auch die Instagram Reels. Und da sehen sie mich auch immer online. Und ob das jetzt auf dem iPhone ist oder auf dem Screen, das können die gar nicht so genau unterscheiden, glaube ich tatsächlich. Also die wissen schon immer, dass es vom Papa und von der Mama Videos gibt. Also dass man die irgendwo so sehen kann. Deswegen glaube ich, dass die das gar nicht so... noch gar nicht so hinbekommen.
Ja, stimmt. Dein Mann hat ja auch wirklich eine gewisse mediale Präsenz. Johanna, wie ist bei dir? Du bist ja mit deinen Kids auch schon auf den Ski unterwegs. Die wissen wahrscheinlich, dass die Mama halt einfach Profisportlerin ist, oder?
Ja, tatsächlich können sie das mittlerweile recht gut einschätzen für ihre Verhältnisse. Das ist auch jetzt nach 4 Jahren gefühlt der erste Winter, wo sie einfach so wissen, okay, Mama ist jetzt einfach mal 2-3 Wochen weg, aber die kommt einfach auch wieder. Und das war die letzten Jahre definitiv nicht immer so. Was mich persönlich die letzten Wochen extremst stolz gemacht hat, war, dass ja wirklich gerade der Große in die Schule gegangen ist mit der Olympic Team Austria Mütze und hat gesagt hat, meine Mama fährt zu Olympia. Und das habe ich richtig gemerkt, wie stolz er da war. Und das hat mich so glückselig gestimmt, weil ich gemerkt habe, wie stolz die Kinder auf mich sind. Und das war wirklich eine große, große Freude, das zu sehen.
Wie schön, wie schön.
Ja, voll. Ja, da kriegt man echt fast ein bisschen Gänsehaut, wenn du so erzählst. Richtig cool, wenn das eigene Kind in die Schule geht und so stolz ist auf die Mama. Sehr cool. Letzte Frage der Schnellfragerunde. Aktuelle Momentaufnahme, wenn ihr euch jetzt gerade auf einer Happiness-Skala einordnen müsstet von 1 bis 10. Also 1 ist so ein absoluter Lowpunkt und 10 ist so, geht gar nicht besser. Wo würdet ihr euch gerade einordnen? So overall gesehen. Diejenige von euch, die zuerst eine Antwort hat, darf durchstarten.
Ich bin auf einer Skala von 10. Ich finde, März, Frühling, die Tage werden länger. Das ist irgendwie so ganz generell schon ein innerliches Glücksgefühl. Und mit dem, dass jetzt gerade Olympia vorbei ist und mein großes sportliches Ziel geschafft ist, empfinde ich gerade eine sehr, sehr tiefe Glückseligkeit und großes, ja, fühle mich einfach in meiner Mitte und glücklich.
Voll schön.
Das klingt schön. Bei mir ist es vielleicht eine 8 oder eine 9, also wirklich auch ganz weit oben. Ich habe nur irgendwie gerade einfach wahnsinnig viel Arbeit, was auch total schön ist, für was ich dankbar bin, aber es ist einfach gerade viel um mich rum und ich freue mich wahnsinnig. Mein nächstes Highlight sind so die Osterferien mit der Familie abhauen und mal einfach alle 5 Grad sein lassen. Dann bin ich bestimmt auch wieder bei einer 10.
Sehr schön. Richtig cool. Dann rede ich heute mit 2 richtig happy Personen. Optimal. So soll es sein. Und das war auch schon die Schnellfragerunde. Wir können uns jetzt wieder alle Zeit der Welt lassen für die Antworten. Und ich würde direkt gerne mit euch einsteigen in die jeweiligen Olympia-Erfahrungen, weil wir haben jetzt heute wirklich ein extrem spannendes Setting. Gila, wir haben dich quasi aus der Co-Kommentatorin-Perspektive, Expertin-Perspektive und Johanna dich quasi weg von der Startlinie. Und ich fand es gerade spannend, dass du gesagt hast, du bist wirklich jetzt auf einer absoluten 10, jetzt auch, wo Olympia rum ist. Ich glaube, es gibt ja auch viele Athleten, Athletinnen, die dann sagen, okay, jetzt ist so ein großes Ereignis rum und man fällt erstmal in so ein komplettes Loch. Scheint bei dir nicht so zu sein. Nimm uns mal mit, wie geht's dir gerade irgendwie körperlich, emotional, mental?
Naja, also ich habe gleich gewusst, dass ich jetzt nach Olympia einfach mal so eine Woche für mich mit der Family auch brauche und die haben wir letzte Woche auch genommen und das ist irgendwie so, wenn man halt von diesem Sportlerleben, von der einen Bubble in die Alltags-Family-Bubble wieder eintaucht, da ist man so abgelenkt, dass man eigentlich einmal wirklich das dann auch so beiseite schieben kann, eben weil man so abgelenkt ist und das habe ich eigentlich auch immer gewusst, wenn das vorbei ist, dann geht einfach das normale Leben bei mir weiter und ich glaube, das ist so sehr das oft unter Anführungszeichen anstrengend und herausfordernd war, diese Doppelbelastung so sehr, oder Doppelbelastung, es war ja nie eine Belastung, Doppelherausforderung, sagen wir so, so sehr ist das jetzt gerade nach Olympia, glaube ich, der Bonuspunkt, den ich habe, dass ich wirklich zu Hause wieder in das ganz normale Leben eintauche und die ganzen Alltags, unter Anführungszeichen, so Struggles habe, die halt jeder mit sich trägt, unabhängig vom Sport.
Mhm. Nimm uns mal mit kurz so in diese paar Tage danach, jetzt rein körperlich, sportlich gesehen, weil ich meine, du kommst ja eigentlich auch wirklich von den längeren Disziplinen, bist auf längeren Rennen unterwegs. Jetzt ist ja bei Olympia aber eigentlich quasi wirklich so diese kurzen Formate standen im Fokus, heißt es ist auch irgendwo nochmal eine andere körperliche Belastung. Gab es ein paar Tage danach aber irgendwelche körperlichen Merkmale oder warst du relativ schnell wieder regeneriert, weil einfach die Belastungszeit kürzer war?
Ja, also ich habe schon gemerkt, also bis zu dem Einzelstart, da war ich irgendwie total so mental und körperlich so auf meiner absoluten Spitze. Das Einzel ist ja dann relativ ungünstig für mich verlaufen, das mir dann irgendwie so einen kompletten mentalen Cut gegeben hat. Also das war eine ganz krasse Erfahrung dann danach die Tage, weil die so anders waren wie davor. Ich war wirklich davor so in einem kompletten Flow. Wir haben eine total super Vorbereitung gehabt. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe mich so glücklich gefühlt, dass ich da sein kann und war so voller Vertrauen, dass ich jetzt meine beste Leistung zeigen kann. Und dann bin ich einfach wirklich bitterlich enttäuscht worden schon beim Einzel, weil es ist einfach alles schief gelaufen an dem Tag. Und da habe ich schon gemerkt, wie krass dann das Mentale, was das dann auch mit mir gemacht hat in diesen Tagen. Also ich habe dann wirklich unter Anführungszeichen kämpfen müssen, dass ich mich wirklich weiter fokussiere. Ich habe wirklich alles probiert, dass das dann am Mix so klappt. Ich denke, wir haben alles gegeben, aber an dem Tag waren dann halt die anderen einfach besser. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Und wir sind ein bisschen unter unserem Wert geschlagen worden, sagen wir so. Und rein vom Körperlichen her habe ich gemerkt, da war ich relativ schnell wieder regeneriert. Aber ich habe auch bewusst für mich vom Kopf her gesagt, so, und ich mache jetzt einfach mal 3-4 Tage nichts. Und das habe ich dann wirklich beinhart durchgezogen. Und das hat mir dann extrem geholfen, mich zu regenerieren. Es war dann auch sehr wichtig, weil ich direkt, das Mix war vorbei, es ist alles abgefallen und ich habe Halsweh bekommen. Das war so ein ganz klassisches Symptom, aber irgendwie nicht so dieses Krankheitssymptom, weil ich habe mich ja sonst rundherum nicht krank gefühlt, sondern eher dieses, es hat sich jetzt alles aufgestaut und das fällt jetzt ab. Und dadurch, dass ich mir dann 4 Tage wirklich komplette Ruhe gegönnt habe, bin ich dann eigentlich sehr, sehr schnell wieder in einen Normalmodus hineingekommen. Ich habe dann letzte Woche nur total reduziert trainiert und die Woche fühle ich mich wieder sehr, sehr gut.
Sehr gut. Wir werden gleich auch nochmal wirklich im Detail dann über dein Rennen sprechen. Mich würde vorher aber mal noch interessieren, Gela, deine Perspektive, die war jetzt ein bisschen anders. Du warst auch nicht wirklich vor Ort, sondern du warst, glaube ich, in einem Fernsehstudio in Mainz, richtig? Und ich kenne es ja aber von mir selber auch so, mediale Termine können am Ende irgendwie körperlich auch sehr fordernd sein, weil sie es eben auch geistig und mental sind. Nimm uns mal mit, wie war es für dich? War es anstrengend irgendwie, diese neue TV-Erfahrung zu machen?
Ich war vor Ort in Mainz und es war beides. Es war total spannend und aufregend für mich und ich war echt voller Vorfreude, muss ich sagen. Ich hatte echt voll Bock drauf, das auszuprobieren, weil ich liebe Neues und habe mich da auch richtig reingefuchst und hatte da total Lust drauf und habe total mitgefiebert. Für mich ist es auch super schön, dass eben zum Beispiel die Johanna, meine Freundin, da mitgeht und ich dann aus dieser Perspektive dabei sein darf. Aber ich war natürlich auch angespannt, weil wenn du dir bewusst machst, ARD guckt jetzt irgendwie dann zu dem Zeitpunkt, bei den meisten läuft dann irgendwie der Fernseher einfach nebenbei. Das gucken jetzt vielleicht gefühlt die Hälfte der Deutschen. Das ist schon natürlich auch ein gewisser Druck, dass du da jetzt keinen Blödsinn erzählst und dass du dann nicht irgendwie einen Blackout hast, weil du dir denkst, hey, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gemacht und am Ende, keine Ahnung, was dann passiert. Also ich war schon ein bisschen aufgeregt, aber eben mit so einer Vorspannung. Und ich war aber auch so aufgeregt, ehrlich gesagt, für die Athleten, also für die Johanna. Ich war absolut mitgefiebert. Auch mit der Tatjana, mit der ich mich dann vorab noch viel auseinandergesetzt habe, mit dem Finn, war ich dann einfach voll drin. Und da ich ja selber weiß, wie es ist, an der Startlinie zu stehen, ist es natürlich, ja, kann man sich da, ich bin dann eher so ein emotionaler Mensch, der sich dann so reindenkt. Das war für mich krass, also auf der privaten Seite war es krass, weil ich ja so mitgefiebert habe, aber dann im Öffentlichen natürlich jetzt nicht meine private Geschichte zu erzählen hatte und mit der Johanna mitführen durfte, dann war das für mich echt privat ein kleines Drama, dass sie da in der Vorrunde rausgefallen ist. Das war für mich dann natürlich der totale Zwiespalt, weil ich mir so, ich kann es nicht glauben, das ist nicht fair, habe ich mir auch nur gedacht, weil ich war so sicher, dass sie ins Finale kommt und musste natürlich in dem Moment nicht weiter drauf eingehen, vor allem einfach immer mit den Bildern mitfolgen und hatte dann danach eigentlich dann erst die Möglichkeit, mich dann nochmal total emotional fallen zu lassen. Aber es war für mich insgesamt eine super spannende Aufgabe, als Expertin im Studio zu sein und dann das Co. zu kommentieren mit der Linda Striebing, die das ganz toll gemacht hat und war auch richtig, richtig schöne Aufgabe, die aber, ja, die natürlich auch dazu einlädt, dass dann der ein oder andere dann seinen Kommentar dazu ablässt und man da dann einfach auch drüber steht und sagt, ich gehe meinen Weg und stehe dann so da, wie es für mich passt. Aber es war richtig dankbar, dass ich das erleben durfte.
Glaube ich. Ja, das ist immer die Kehrseite der Medaille, das, was du jetzt gerade als letztes angesprochen hast. Lass uns mal, bevor wir dann wirklich auch über die Rennen reden, kurz alle Leute abholen. Wie gesagt, vielleicht auch die, die nicht ganz tief drin sind in den Sportarten. Johanna, magst du mal ganz kurz erklären, was gab es jetzt eigentlich bei Olympia für 2 Disziplinen und wie kann man sich das jetzt als Person, die das vielleicht auch nicht gesehen hat, vorstellen?
Genau, also bei Olympia war der Sprint und das Mixed Relay, also der Mixed-Bewerb beim Sprint, das war das Einzel. Da ist man jetzt gerade bei Olympia in Heats gestartet. Normal läuft es ein bisschen anders ab im Weltcup. Da musst du dann den ersten Lauf alleine den Parcours durch und wirst dann in den besten 30 in die Heats gereiht. Jetzt bei Olympia waren ja nur 18 Starterinnen. Da sind dann quasi die 18 Starterinnen in 3x6 Heats aufgeteilt worden. Und da bist du gleich Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann losgestartet. Laufst erstmal 30, 40 Sekunden, bis du dann zu den Diamanten kommst. Die nennen wir so, da imitiert man quasi die Spitzkern, die man normal aus dem Skibergsteigen kennt, dass man quasi rechts und links so ein bisschen technisch eine kleine Herausforderung bekommt. Dann läuft man weiter gerade, dann kommt man in die Wechselzone, da muss man dann die Ski auf den Rücken geben, auf dem Rucksack. Da gibt es eine Befestigung, das sollte natürlich alles sehr, sehr schnell passieren, unter hohem Laktat. Dann geht man, also bei Olympia waren es jetzt Treppen, sonst sind es oft normale Spuren im Schnee, wo man einfach weitergeht. Das variiert von Station zu Station. Da geht man da so circa 10, 15 Sekunden. Dann gibt man die Ski wieder herunter, steigt in die Bindung ein, geht nochmal 10 Sekunden, 15 Sekunden, bis man auf dem höchsten Punkt ist, zieht dann die Felle ab und fährt durch einen Torlauf zurück runter ins Ziel. So ist es beim Einzel. Und da haben sie dann die ersten drei fix qualifiziert und dann die anderen über die Zeit, über dieses Lucky-Loser-System. Da hast du dann entweder als vierte, fünfte oder sechste die noch die Chance gehabt, dich über die Zeit für den nächsten Finallauf zu qualifizieren. Und beim Mixed läuft so ab, du gehst einen etwas längeren Rundkurs. Die Frauen starten, da gehen sie erstmal los, so circa 3, 3,5 Minuten bis zum höchsten Punkt, fällen dann ab, fahren den Torlauf runter, müssen dann wieder auffällen und gehen dann die zweite Runde den Sprintparcours durch. Fahren runter, fällen ab und übergeben an den Mann und der macht das Gleiche. Und das macht die Frau dann noch einmal und der Mann eben noch einmal, dass man dann ungefähr die Rennzeit war unter einer halben Stunde circa. Und ja, das waren sehr, sehr kurze Bewerbe jetzt bei Olympia. Und ja, wie man ja mitbekommen hat, für einige haben wir nicht das dargestellt, was das Skibergsteigen ursprünglich dargestellt hat.
Ja, also erstmal Props für die Erklärung. Ich glaube, das hast du nicht zum ersten Mal gemacht, so flüssig, wie das jetzt gerade kam. Aber lass uns da mal kurz reden über diese Disziplinauswahl, weil du bist ja auch eigentlich eine Athletin, die eher aus den längeren Rennen kommt, also auch aus den Individuals. Und du hast jetzt vorhin auch kurz erzählt, du startest jetzt auch bald wieder bei der Piramenta, also in so ein wirklich großes, bekanntes Skitouren-Rennen. Das sind da deutlich andere Formate. Und es gab ja im Vorfeld schon auch ein paar Diskussionen drüber. Ich habe da einige Parallelen ehrlicherweise gesehen, damals auch zu den Sommerolympischen Spielen, wo Klettern zum ersten Mal olympisch war. Da gab es ja die gleiche Diskussion, dass nicht alle happy waren, wie dann das Format gestaltet wurde. Ich fand es auch krass, dass ein Rémi Bonnet zum Beispiel dann gesagt hat, er verzichtet freiwillig auf einen Olympiastart, weil ihm einfach diese Disziplinauswahl nicht so passt. Wie gehst du damit um? Es gibt ja trotzdem auch viele positive Stimmen, die sagen, hey, es muss halt trotzdem zuschauerwirksam sein. Und dann entscheidet man sich dafür, stellt sein Training um und schaut einfach, dass es dann am Ende auch irgendwie passt, um sich diesen Olympiatraum zu erfüllen. Wie bist du an die Sache da rangegangen?
Naja, also da muss ich jetzt mal ausholen. 2021 im Sommer, als herauskam, dass Skibergsteigen olympisch wird, 26, war erst einmal vom Individual und vom Sprint die Rede damals. Mir war von vornherein klar, dass das mit dem Individual ein großes Fragezeichen sein wird, weil wie wollen die im hochalpinen Gelände bei Spitzkern und Steilrinnen und keine Ahnung was da ein Format an den Mann oder an die Frau bringen. Das war mir von vornherein ganz, ganz klar. Und dann nach 2 Jahren ist eh die Entscheidung gefallen, ja, das mit dem Individual, das wird wohl doch nichts werden. Und für mich war von dem Zeitpunkt dann klar, okay, das ist jetzt so und ich werde jetzt mein Bestes probieren, mich da umzutrainieren, aber für mich war das nicht eine Sekunde eine Diskussion wert und man muss jetzt ganz hart sagen, beim Rémi Bonnet, so stark der ist und so gut der das macht, aber beim Sprint hat auch er körperliche Beschränkungen und da gibt es einfach auch in seinem Team in der Schweiz einfach 10 andere, die halt im Sprint schneller sind wie er und ich verstehe das aus Marketingzwecken, dass man da das so rüberbringen mag, aber im Endeffekt hätte er es da richtig schwer gehabt, sich umzutrainieren, weil er wirklich ein Spezialist auf diesen ganz langen Distanzen ist. Ich meine, er hat ja damals auch mal bei der Europameisterschaft vor 3 Jahren ist er im Mixed angetreten. Im Mixed war er ja super. Und ich sage jetzt ganz unrealistisch wäre es nicht gewesen für ihn. Nur die Schweiz hat halt von vornherein den Fokus aufs Einzel gelegt und beim Einzel, da war es definitiv für ihn aussichtslos.
Ja, voll. Und finde ich auch eine absolut faire Wahrnehmung. Und ich glaube, es ist auch komplett nachvollziehbar, wie du schon gesagt hast, es muss am Ende ja auch ein Format sein, was man irgendwo abdecken kann, was man auch verbreiten kann. Gela, vielleicht da die Frage in deine Richtung. Hast du es als passendes Format wahrgenommen? Ich meine, du musstest es ja weiter transportieren in deiner Rolle als Co-Kommentatorin. War es für dich so aufgearbeitet, dass du sagst, ja, das macht Sinn, das gibt auch ein gutes Bild vom Skibergsteigen ab?
Ich finde, dass man diese beiden Disziplinen hervorragend entwickelt hat. Also das Mixed Relay, Johanna, das wurde ja quasi extra entwickelt für Olympia oder für eben das, dass es Zuschauer wirksam ist, dass die Zuschauer da Bock haben, mitgehen können. Und ich finde das wirklich sehr gelungen und glaube, dass es einfach ein Anfang ist, um da reinzukommen, dass es eine Möglichkeit ist und dass man es gar nicht sehen darf als, boah, wieso hat man nicht das Individual genommen, weil da bin ich auch komplett bei der Johanna, dass das, glaube ich, nicht abbildbar gewesen wäre oder mit einem ganz anderen Aufwand. Und ich glaube auch einfach, dass es nicht so spannend ist für den Zuschauern über so lange Zeit, weil das passieren einfach dann wahnsinnig wenige Positionswechsel. Du bist ja dann in dem Rennen drin und da ist dann jeder auf seiner Position und vielleicht wird der Abstand eher nochmal größer. Vielleicht tut sich nochmal was. Aber bei dem Sprint und dem Mixed Relay ist es einfach so, dass eben immer wieder Positionswechsel stattfinden durch die verschiedenen Elemente wie den Wechsel, den Aufstieg, die Abfahrt, kann jeder irgendwie sein Können zeigen und es kann immer wieder was passieren. Das macht es natürlich auch spannend. Und du konntest alles von diesem Zuschauerraum vor Ort einsehen, was ja auch total cool ist, wenn da das Publikum an der Bühne sitzt und wirklich diesen Hang einsehen kann und einfach dabei ist. Anders laufen die, sitzt du vielleicht unten als Zuschauer, dann laufen die los und dann ja, servus, also ja. Cool, dass ich jetzt mein Ticket habe, aber ich sehe die leider nicht mehr. Ich glaube, das haben sie diesbezüglich schon charmant gemacht und das ist einfach die Möglichkeit jetzt zu beginnen. Wer weiß, was sich noch entwickeln kann.
Aber möchte kurz einhaken, es ist ja schon die Überlegung, wenn wir jetzt im Programm bleiben, von was ich schwer ausgehe für 2030, da reden sie ja schon lange, gerade die Franzosen, die ja wirklich eine noch, sage ich mal, fast noch intensivere Skibergsteigernation sind als die Italiener, wobei sie die da jetzt nichts schenken, sage ich mal, die sind schon zwei sehr, sehr starke Skibergsteigernationen. Aber gerade die Franzosen, die noch, glaube ich, mal mehr hinter dem ganzen Individual und so stehen, die versuchen schon, dass sie vielleicht auf 2030 hin so ein olympisches Individual hinbekommen, dass du schon so einen Aufstieg von 200-300 Höhenmeter hast und das als Rundparcours vielleicht dreimal oder viermal gehst, dass du halt von 45 Minuten bis zu einer Stunde vielleicht irgendwas hinbekommst, weil ich glaube tatsächlich, dass das schon auch eine Möglichkeit wäre, das zuschauerfreundlich zu gestalten. Aber da bin ich gespannt auf die Entscheidung im Juni, wie die ausgehen wird, aber ich bin da mal sehr positiv gestimmt.
Und dann aber quasi als Zusatz, oder? Und nicht als Ersatz.
Das wäre natürlich ein Traum, wenn wir eine zusätzliche Disziplin dazu bekommen würden. Gerade auch für Athleten, die jetzt einfach überhaupt gar nichts mit dem Sprint- und Mixed-Format anfangen können, weil jetzt beispielsweise bei uns im Team ist die Mehrheit von diesen Disziplinen einfach nicht begeistert, auch die Jungen teilweise nicht. Und das ist ja schon schade, weil ich denke, dass der Sport doch auch viele Möglichkeiten jetzt bietet mit Olympia.
Mhm. Johanna, wie lange hat es für dich gebraucht, dich dann wirklich umzustellen, auch trainingstechnisch, also jetzt wirklich wieder sehr stark auf diesen Trainingsfokus, weil ich glaube, wir hatten eingangs schon mal kurz darüber gesprochen, bei der Frage nach der härtesten Trainingseinheit. Es ist ja schon ein komplett anderes Training, ob du dich jetzt auf sowas vorbereitest oder auf eine Pyramenta.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt heuer zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass diese Trainingsumstellung gefruchtet hat. Dieses Gefühl hatte ich jetzt die letzten Winter noch nicht. Ich habe so zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich vertrage irgendwie, ich kann unter höheren Laktatbelastungen besser funktionieren. Dieses Gefühl hatte ich letztes Jahr und die Jahre davor überhaupt noch nicht. Ich habe auch heuer zum ersten Mal irgendwie wirklich auch einen Spaß am Sprint gefunden. Die letzten Jahre waren für mich da oft mehr eine, ich muss da halt jetzt durch, Dings, von der Belastung her, weil ich einfach in ganz jungen Jahren meinen Stoffwechsel und generell meine physiologischen, körperlichen Voraussetzungen ganz anders trainiert habe. Und jetzt war es sehr, sehr lustig diese Woche. Ich habe zum ersten Mal wieder richtig lange Schwellenintervalle gemacht. Dann haben wir gedacht, boah, das hält ja gar nicht aus. Ich musste innerlich so schmunzeln, weil man gedacht hab, nächste Woche bei der Pyramenta, da brauche ich dann wie so ein Reset für meinen Stoffwechsel, weil sonst wird das richtig hart, hoffentlich.
Ja, das glaube ich. Ich meine, was man da vielleicht allen Zuhörenden zum Kontext auch mitgeben muss, weil du gesagt hast, in sehr frühen Jahren deinen Stoffwechsel angepasst. Du hast mit 18, glaube ich, deine erste Triathlon-Langdistanz auch gemacht. Also für alle, die jetzt nichts damit anfangen können, Ironman, ich glaube, das ist für mehr immer ein Begriff. Und es zieht sich eigentlich so durch deinen sportlichen Lebenslauf, kann man so sagen, oder? Es waren immer so diese langen Ausdauerbelastungen.
Genau, ich bin mit 17 Jahren einen Radmarathon von Trondheim nach Oslo gefahren, 540 Kilometer nonstop. Ich bin ja mit 18, also eine Langdistanz vielleicht, dass man es auch noch einmal erklärt, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen. Und mit 20 bin ich meinen ersten Ultra gerannt, 50 Kilometer, 4000 Höhenmeter. Das waren halt lauter solche Disziplinen, die eigentlich in diesen jungen Jahren, blöd gesagt, nichts verloren haben, weil ja der ganze Körper und alles noch gar nicht an solche Distanzen irgendwie annähernd angepasst ist. Und klopf, 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 muss ich eh sagen, dass ich doch auch in diesen 4, 5 Jahren, wo ich das sehr intensiv betrieben habe, keine körperlichen Langzeitschäden davongetragen habe. Da bin ich sehr dankbar, weil ich jetzt im Nachhinein natürlich weiß, was das für den Körper auch bedeutet hat, was ich da an Raubbau unter Anführungszeichen betrieben habe.
Ja, voll. Aber ich finde es immer ganz spannend und wichtig, nochmal eben kurz zu erklären, dass Athletin sein in dem Fall eben nicht Athletin sein ist und quasi alle machen das Gleiche, sondern es gibt da wirklich ganz, ganz krasse Unterschiede. Wenn wir schon in den Erklärungen drin sind, Gela, du hast das, finde ich, bei Blickpunkt Sport auch ziemlich gut gemacht. Lass uns kurz über dieses Equipment noch sprechen. Vielleicht kannst du da die im Schnelldurchgang diese einzelnen Kategorien nochmal zusammenfassen von Ski, Felle bis hin Bindung und Schuh. Wie unterscheidet sich's zum normalen Tourenequipment?
Also das Renn-Skitouren-Setup, da ist natürlich nochmal was ganz anderes als ein Setup, das jetzt der normale Tourengeher nutzt. Das ist einfach hauptsächlich gewichtsmäßig ein riesen, riesen Unterschied. Der Renn-Skitouren-Ski wiegt mit Bindung, Johanna, verbesser mich, wenn es nicht stimmt, 650 Gramm.
Ich glaube, wir haben ein Mindestgewicht beim Weltcup. Aber ich habe zum Glück Leute, die drauf schauen, weil ich selber bin absolut Materialexpertin.
Das war jetzt die Info, die ich vom Dynafit mitbekommen hatte. Und dann natürlich noch die Rennfälle dazu, was auch wirklich was ganz anderes ist als ein normales Fell. Es wird nur vorne eingehakt, das hinten offen, sodass dann die Athleten wirklich auch diese Wechsel in 4, 5 Sekunden machen können. Also mit einem Ratsch das Fell hinten runter, das ist hinten nicht eingehakt. Wenn man sich wundert, so als normaler Tourengeher, wieso klappt das bei mir eigentlich nicht? Ja klar, weil das einfach anders befestigt ist. Der normale Tourenski wiegt wahrscheinlich eher 1,6 Kilo, also ein schönes Kilo mehr, was man natürlich einfach merkt, wenn man da ein paar Höhenmeter bergauf geht, kann man sich das ja mal ausrechnen, wie viele Milchtüten man da mit nach oben schleppen muss mit jedem Schritt. Und auch der Tourenschuh ist da nochmal was komplett anderes. Der DNA bei Pierre Genoux, Johanna, den hast du, glaube ich, auch, oder?
Der beste Schuh aller Zeiten.
Ja, finde ich auch. Den kenne ich auch selber. Das ist einfach ein geniales Teil und hat mit einem, ehrlich gesagt, mit einem normalen Skitourenschuh nicht viel gemeinsam.
Aber jetzt kurz, da muss ich kurz was dazu erzählen. Ich gehe nach wie vor meinen 12 Jahre alten Pierre Genoux Schuh. Der ist zwar immer wieder mal neu besohlt worden, aber mein erster Schuh ist 12 Jahre alt und ich liebe ihn. Ich brauche den nach wie vor dafür, dass ich meine Innenschuhe eingehe, weil der immer noch ein bisschen breiter geschnitten ist als die neueren. Und die neueren in der gleichen Größe, die kann ich nicht so gut tragen wie diesen uralten. Also das ist, wenn man sagt, man investiert da in diese guten 1.500 Euro, die der kostet, kann ich nur sagen, der hält ein Leben lang. Der ist einfach genial, dieser Schuh.
Word, Johanna, Word, bei mir ist genauso. Ich habe auch immer noch meinen ersten. Und ja, ich will den auch gar nicht tauschen. Es ist wie so ein Hausschuh. Ja. Also es ist sau bequem. Und ja, mega, mega Teil.
Ja, witzig. Jetzt habt ihr mir fast schon, Johanna, willst du noch was dazufügen?
Ja, natürlich, ich wollte nur dazu sagen, in die Rennen habe ich natürlich jetzt einen neueren, weil gerade von dem Bergabfahrgefühl sind die neueren natürlich schon um einiges besser. Ich habe mir aber tatsächlich nur auf Anhieb meiner Betreuer irgendwann dann einmal doch einen neuen bestellt, weil ich bin, wie gesagt, eher so der Typ, ich trage meine Sachen, bis sie kaputt gehen und nicht, ich brauche jetzt jedes Jahr was Neues.
Jetzt habt ihr mir unbewusst schon eigentlich die Antwort gegeben auf eine Frage, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut habe. Und zwar habe ich mir gedacht, stellt euch mal vor, ihr müsstet quasi jetzt an den Start gehen, aber ihr müsstet ein Equipment-Teil austauschen mit einem Equipment-Teil, was ganz am Anfang der Entwicklung vom Skibergsteigen war. Also entweder Ski, Fell, Bindung oder Schuh, irgendwas quasi vom Anfang der Entwicklungsstufe. Was würdet ihr wählen? Ja gut, also gefühlt war die Antwort jetzt gerade der 12 Jahre alte Schuh.
Na, aber ich hatte noch davor den, ich weiß nicht, ob du den noch kanntest, den DNA von Dynafit. Der war auch cool, aber den möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr anziehen. Der war dann einfach vom Verschlusssystem her, fand ich dann einfach, seit es den Pierre Genoux gibt, aber den gibt es echt auch schon lang, fand ich das mega. Ich glaube, am wenigsten verändert haben sich die Felle wahrscheinlich, oder? Rennfell ist Rennfell.
Das glaube ich auch. Und ich habe auch bis vor kurzem noch einen meiner ersten Ski als Steinski noch liebend gern für meinen Füßner Hausberg genutzt, der nicht beschneit wird, wo du einen Ski brauchst, bei dem es egal ist, wenn der nächste Kratzer reinkommt. Und der ist mir jetzt heuer leider, hat er sich verabschiedet von seinem Dienst, aber der hat mir ganz, ganz viele treue Dienste geleistet.
Dann kriegt er einen Ehrenplatz.
Steinski habe ich auch noch uralte, die echt auch noch gut gehen. Da bin ich auch bei dir.
Ja. Ja, die geben doch immer eine gute Deko ab dann, oder?
Ja, und sie wären im Endeffekt, wenn man nicht wirklich blöde Steine erwischt, dann sind die quasi unkaputtbar.
Ja, absolut.
Wir halten mal fest, so bei dem Equipment hat sich halt über die letzten, ja wahrscheinlich sogar Jahrzehnte, aber vor allem Jahre schon auch einiges dann getan, oder? In der Hinsicht.
Ja, also jetzt beim Schuh gerade finde ich, da haben sie damals eine ganz krasse Entwicklung gemacht, eben mit dem Carbon-Schuh. Da weiß ich nicht, was da jetzt noch on top weiter dazu bringen wollen. Sie haben natürlich an Feinheiten gefeilt, wo ich jetzt schon merke, von dem 12 Jahre alten Schuh versus dem neueren. Natürlich kleine Details haben sie da noch verbessert, aber gerade vom Gewicht her können sie da jetzt nicht mehr so viel machen. Die Rennski sind schon viel besser zum Fahren geworden, als sie noch früher waren. Und jetzt gerade für uns auf Olympia hin hat sich Dynafit wirklich was extrem Cooles einfallen lassen mit den Bindungen. Gerade von letztes Jahr vorher haben wir da nochmal extrem coole Bindung kriegt, die wirklich super war zum Einsteigen, und da haben sie uns wirklich jetzt auf Olympia hin ein ganz, ganz top Material geliefert.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen oder kurz zu erwähnen, weil ich glaube, wenn man zum allerersten Mal als alpin-skifahrende Person sich so einen Skibergsteigen-Wettkampf anschaut, dann denkt man irgendwie alle, okay, wieso fahren die alle so komisch ab? Und dann muss man, glaube ich, aber erstmal sagen, stellt euch mal auf so ein Rennsetup und dann fahrt mal eine präparierte Piste runter. So, und kriegt es gut hin. Es ist halt einfach ein komplett anderes Skifahren, oder?
Vor allem fahrt es mal mit dem Schuh und ja, dem Ski, der eigentlich, also der hat natürlich nicht so eine Kante wie ein Abfahrtski, der wiegt nicht so viel, der liegt nicht so auf der Piste, der fährt nicht allein um die Kurve, den musst du aktiv fahren, und der ist einfach ja so leicht, dass du den natürlich vom Gewicht her komplett anders nach unten bringen musst. Das kann man überhaupt nicht vergleichen.
Also gerade unser Sprintski jetzt auf Olympia hin, der war schon sehr auf Leichtigkeit und auf dem schmalen Radius, sage ich jetzt mal, getrimmt, der jetzt zum Bergabfahren natürlich nicht so optimal ist wie jetzt ein bisschen ein breiterer Rennski. Aber gerade von der Handhabung her, dass du den perfekt erwischst, dass du den gut in den Rucksack bringst und auch wieder herunter, war er jetzt für dieses Setup perfekt. Und da haben sie sich eben, wie gesagt, wirklich reingehängt, dass das super gut passt.
Was hatte der für eine Mittelbreite, Johanna, dein Rennski?
Da fragst du die Falsche.
Ja, okay. Ja, macht nichts.
Absolut keine
Materialspezialistin.
Kurze Werbung.
Die Marke Dynafit steht für Produkte von Athleten für Athleten. Immer getreu dem Motto Speed Up. Und spätestens nach den Gesprächen, die ich mit den Dynafit-Athleten Hannes Namberger, Andi Steindl und meinen heutigen beiden Gästen Johanna Hiemer und Gela Allmann hier im Podcast führen durfte, kann ich mit Sicherheit sagen, dass das nicht nur ein reiner Marketing-Claim ist, sondern sich wirklich zu 100% in deren Entwicklungsarbeit widerspiegelt. Die Dynafit-Produkte werden von den Profis im Renneinsatz aufs Härteste beansprucht und müssen dem hohen Performance-Anspruch von Weltklasse-Athleten gerecht werden. Feedback geht direkt wieder zurück in die Produktentwicklung. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um Wettkampfprodukte aus der Dynafit-DNA-Serie handelt oder um Ausrüstung für ambitionierte Bergsportlerinnen und Bergsportler in den Bereichen Skitour, Trailrunning, Mountaineering, Bike oder Lifestyle. Schau gerne mal vorbei im Dynafit Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Wo ich jetzt gerade nochmal zum Sprechen drauf kommen wollte, war das Thema Wechsel. Weil ihr habt ja jetzt beide schon gesagt, das Equipment ist dafür ausgelegt, dass man wirklich auch einfach schnell wechseln kann. Gela, du hattest auch, glaube ich, in einer der TV-Sendungen mal gesagt, dass es halt ja wirklich dann innerhalb von ein paar Sekunden passiert. Und das ist vielleicht auch eine schöne Brücke, um wirklich jetzt mal in die Rennen reinzugehen. Johanna, du hast, ich meine, es war in einem ORF-Interview dann von so ein paar Missgeschicken gesprochen in deinem Sprintrennen oder in den Sprintrennen. Hatte das mit dem Wechsel zu tun, oder nimm uns da mal mit, wie war es für dich von der Startlinie weg?
Also ich bin da rein in dieses Stadion und man hat es, glaube ich, im Fernsehen gesehen. Ich war so voller positiver Energie und so voller Vorfreude und ich habe so viel Vertrauen gehabt in das, dass ich das jetzt super gut mache, meinen Auftritt. Und ich bin dann los und da war ja für mich jetzt eigentlich alles noch in Ordnung, weil ich war da eigentlich gut dabei. Wir waren halt zu viert da recht eng beieinander und mir war klar, auch wenn ich Fünfte wäre, als Lucky Loser sollte ich das normale allemal schaffen. Und dann komme ich da.
Von der Zeit her dann, gell?
Genau, dann komme ich da in die Wechselzone. Der erste Wechsel war noch okay, den Ski habe ich noch halbwegs gut reinbekommen, was aber jetzt auch nicht perfekt war, so wie ich es jetzt von den anderen Rennen her gekannt habe. Und dann bin ich da rauf und dann hat es mir da wirklich zweimal sowas von hingeschmissen und du bist schon vor Haus aus voller Laktat und dann musst du da in dem Moment noch klarkommen, dass du wieder aufstehen musst und das dann gleich zweimal. Das war dann irgendwie so, ja, also ich habe alles versucht, dann weiter Gas zu geben und es ist dann meine Bindung ein bisschen stecken geblieben in diesem Ring quasi, wo du den Ski reingibst. Und dann hat noch unabsichtlich mir die Italienerin mein Stecken mit nach vorgezogen. Jetzt habe ich dann nochmal zwei Schritte weiter nach vorgehen müssen und tief bleiben müssen, bis ich überhaupt mein Stecken wieder aufgehoben habe. Und irgendwie, ich habe dann trotzdem versucht, nochmal alles zu geben, aber es hat ja dann um ein paar Sekunden, war ich eben kein Lucky Loser, was auf diese ganzen Missgeschicke zurückzuführen war. Und ich glaube, wenn das da zumindest so gewesen wäre, dass ich mit Mühe und Not als Lucky Loser noch weitergekommen wäre, dann wäre der Tag für mich ja völlig fein gewesen, aber so war das halt für mich eine bitterliche Enttäuschung. Also mehr kann ich da dazu nicht sagen und das hat mir dann auch wirklich, ja, so mental ein bisschen gebrochen, tatsächlich.
Ja, glaube ich. Vor allem, wenn man irgendwo eigentlich weiß, dass man halt körperlich gerade am absoluten Peak ist. Und du hast ja jetzt vorhin auch schon gesagt, so die Zeit davor, du warst voll im Flow, du hast dich super gut gefühlt und ich kann das absolut bestätigen, was du gerade gesagt hast. Man hat sie angesehen, wie du in das Stadion gekommen bist. Also man hat wirklich eigentlich fast spüren können, wie viel Bock du da jetzt hast, da jetzt wirklich hochzusprinten. Und dann passieren halt einfach solche Dinge, die ja jetzt nicht mal unbedingt irgendwas einfach gerade mit einer physischen Verfassung zu tun haben. Ich glaube, ich habe es irgendwo noch quer gelesen, dass viele auch gesagt haben, es war halt einfach auch schwierig mit den Bedingungen, weil es hat ja extrem irgendwie geschneit, dicke Flocken nach Schnee, es war deswegen auch alles ein bisschen rutschig. Wie war es für dich? Haben die Bedingungen eine Rolle gespielt oder war das in dem Fall eigentlich komplett egal?
Ich bin da immer so ein Typ Mensch, Bedingungen, die jucken mich eigentlich eigentlich nie. Ich gehe immer so mit der Einstellung hin, okay, heute ist halt so und ich gebe jetzt da mein Bestes. Und so war das auch mit den Schneeflocken. Ich habe beim Eingehen bin ich diese Treppe raufgesprintet zum Warmmachen, da war überhaupt kein Problem und kein Thema nicht. Also es waren so Komponenten an dem Tag, die gegen mich gespielt haben und die wollten einfach nicht sein. Und im Endeffekt ist es hart als Sportler zu verkraften, aber ganz am Ende des Tages ist auch, ja, egal, ja. Also, sagen wir so. Weil im Endeffekt der Sport natürlich ja super und top was bieten kann, aber im Endeffekt gerade im Leben, gerade wenn man Family hat, als Peanuts sind.
Ja, voll. Das setzt wieder so ein bisschen dann in Relation, oder einfach?
Der Ärger habe ich mich 3-4 Tage extremst geärgert und es war, hat mir wirklich runtergezogen irgendwie, aber wie gesagt, kaum ist man daheim, da weiß man dann schon mal, okay, das wirkliche Leben spielt sich eigentlich da ab so. Und das ist dann auch ganz gut, wenn man aus dieser Bubble ein bisschen rauskommt.
Vor allem, glaube ich, wenn ich kurz was dazu sagen darf, hast du dich auch echt zu Recht geärgert, weil, Johanna, ich glaube, solche Holzstufen mit dem Schnee drauf, der ja durch den Neuschnee, habe ich dann gehört, dass die einfach total Scheps waren. Ich meine, du trainierst dein Leben auf, oder nicht dein Leben, aber die ganzen Jahre für Olympia und wenn du noch nie solche Trainingsbedingungen hattest und dann ist es einfach irgendwie ungerecht, ist es einfach auch und dann darf man auch zu Recht sagen, hey, das habe ich so nie trainiert, das ist ja eigentlich auch Wahnsinn, muss man sagen, dann war das in dem Sinne schon zu Recht total traurig.
Vielleicht war ich ja naiv, keine Ahnung, aber ich bin da mit vollem Vertrauen hineingegangen, ich habe nicht einmal daran gedacht, dass da was sein könnte.
Nein, das war genau richtig. Mit Vertrauen reingehen ist genau richtig. Aber es war einfach echt unglücklich in dem Sinne mit den Schneebedingungen und den Stufen. Und dann rutscht man so weg und hat genau einfach das vorher auch so nie trainieren können, weil das war ja auch im Weltcup noch nie die Situation so. Dann ist es einfach echt gemein, dass es genau auf Olympia trifft.
Ja, und ich glaube, Johanna, ist ja die Frage immer auch, wie viel du dann von den anderen Rennen da mitbekommst, wenn du selber am Start stehst. Aber Gela, ich hatte zumindest vom Zuschauen her schon auch den Eindruck, Johanna war jetzt nicht die Einzige da auf den Stufen, die hier und da mal irgendwie ein bisschen Probleme hatte, oder? Es gab ja in den vielen anderen verschiedenen Heats und teilweise auch beim Mixed Relay ja wirklich Leute, die da auf den Stufen so ein bisschen einfach Probleme hatten, ne?
Ja, da gab es mehrere, nicht alle, aber mehrere, genau, die da einfach schon gestruggelt haben. Das ich mir, oh Gott, das war fies zum Zuschauen.
Ja, man darf auch nicht vergessen, im Tag hat es auch einige gegeben, die mit den Fällen Probleme hatten. Und ich habe jetzt nicht riesige Probleme mit den Fällen gehabt. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich schon vor der Tragepassage nicht meinen langgezogenen Schritt gehen habe können. Und wahrscheinlich hat das unterbewusst auch was mit mir gemacht, schon vor dieser Tragepassage, weil ich gemerkt habe, vielleicht habe ich diesen 1% mehr Energie braucht schon bis zur Tragepassage und habe deshalb meine Beine nicht mehr gescheit heben können, da die Stiege rauf. Das, ja.
Auf jeden Fall, genau, das spielt natürlich alles mit rein da, was diese kleinen Nuancen, und die sind es ja dann, die genau den Unterschied ausmachen, das glaube ich auch, weil einfach die Fälle leicht aufgestollt haben oder eben nicht so gut gerutscht sind, die sich jetzt nicht so gut vorstellen kann, durch die Schneebedingungen war das natürlich kraftaufwendiger. Der Finn hat auch gesagt, er hat so viel Kraft gebraucht, alleine in dieser ersten Passage. Das kann man dann noch ausgleichen.
Man hat es ja bei der Emily auch gesehen, unsere Beste hat auch Probleme mit den Fällen gehabt und ist deshalb ist ja der Sieg verwehrt geblieben, weil auch die einmal richtig über ihr Limit gehen hat müssen und da so viel mehr Energie braucht hat, dass sie den langsameren Abfäller gemacht hat und dann die Schweizerin das glückliche Los gehabt hat, da keine Probleme gehabt hat und dann sich den Sieg geholt hat. Also das muss man schon auch, wenn sogar wirklich die Weltbesten an dem Tag dann das eine oder andere Problemchen haben. Ich habe das dann natürlich auch mitbekommen, dass ich nicht die Einzige war, die da gerade bei den Treppen Probleme gehabt hat. Das war ein kleiner Trost, aber im Endeffekt ist die persönliche Enttäuschung trotzdem extrem da, auch wenn es andere gegeben hat, die genau die gleichen Probleme gehabt haben.
Ja, ich meine, man muss auch dann irgendwo einfach sagen, am Ende ist es ein super nerviges Individualthema dann für dich als Athletin. Jetzt als komplett neutrale, zuschauende Person ist es das, was es am Ende auch irgendwo dann spannend macht, weil die Rennen dadurch halt so ein bisschen unerwarteten Ausgang bekommen und auch irgendwie Positionswechsel stattfinden und so weiter. Das ist quasi, glaube ich, dann der, wenn man jetzt aus der zuschauenden Perspektive draufschaut und nicht jemand ganz speziell einen Daumen drückt, quasi wieder die positive Kehrseite. Ich habe noch eine Frage, Johanna, so jetzt während dem Rennen, wenn du da schon spürst, okay, hier und da funktionieren diese Kleinigkeiten eben nicht so. Ich meine, dieses ganze Rennen hat ja ein bisschen mehr als 3 Minuten gedauert. Machst du dir währenddessen aber dann eigentlich schon Gedanken oder bist du da eh so voll mit Laktat, Adrenalin und Co., dass eigentlich gar nicht viel im Kopf passiert, sondern du reißt es halt einfach ab und spürst zwar, okay, es ist nicht ganz perfekt, aber die Gedanken kommen eigentlich erst im Nachgang.
Genau, also während dem Lauf habe ich mir gedacht, die kämpft da jetzt weiter bis zum Schluss und auch wenn es jetzt nicht perfekt laufen ist, ich werde es schon irgendwie schaffen. Wo ich dann aber ins Ziel gefahren bin und meine Zeit gesehen habe, habe ich sofort gewusst, das wird nicht reichen und deshalb war ich ja direkt gleich voll enttäuscht, weil es war tatsächlich erst dann im Ziel, so wo ich gewusst habe, es reicht nicht unterm Rennen selber, habe ich noch gar nicht so da, also habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich habe schon gemerkt, ja okay, da waren jetzt einige Hopperlas, aber das wird schon trotzdem passen. So wie ich drauf bin, eben nicht 1 Sekunde dran gedacht, dass ich das jetzt nicht schaffe. Aber wie ich ins Ziel gefahren bin und die Zeit gesehen habe, habe ich sofort gewusst, egal ob da jetzt noch ein Hit gekommen ist oder nicht, ich habe gewusst, das reicht nicht. Mhm. Das war dann auch so.
Gela, ich kann mir vorstellen, das war dann der Ausrutscher, waren dann die Momente, wo du dir als private Gela gedacht hast, oh nein, aber quasi jetzt in deiner Expertenrolle jetzt nicht irgendwie sagen konntest, oh nein, was passiert da gerade bei der Johanna? Sondern du musst ja eigentlich ziemlich neutral oder wenn dann, wenn du halt im deutschen Fernsehen logischerweise kommentierst, irgendwie das Augenmerk auch auf die deutschen Athleten haben. War wahrscheinlich echt nicht so easy in dem Moment, oder?
Ja genau, das war der innere Zwiespalt, sage ich mal, für mich, dass mein Herz innerlich geblutet hat, aber in dem Moment dann auch, genau, der Fokus musste ich weiter für mich, meine Aufgabe, das Rennen, ich habe das jetzt zu kommentieren und genau, das Augenmerk ist natürlich auch immer mit auf die deutschen Athleten gerichtet. Am Ende auch das, was Johanna sagt, man zieht es in dem Moment durch, voller Fokus und danach denkt man sich,
ja. Voll. Am Samstag war ja dann noch das Mixed Relay, quasi ein Team-Staffel-Event und da seid ihr dann, Johanna, im Team als 6. ins Ziel gekommen. Wie würdest du das im Nachgang jetzt einschätzen? Wäre wahrscheinlich auch noch mehr drin gewesen, oder? Ich glaube tatsächlich, ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen irgendwann das Real Life nochmal angeschaut und da wurde dann auch von Geheimfavoriten von euch beiden eigentlich gesprochen. Wie seid ihr da reingegangen in das Rennen und wie war es dann?
Naja, also wir haben schon gewusst, dass wir sehr, sehr gut drauf sind und haben wirklich jetzt gerade die letzten Wochen alles dafür gegeben, dass wir da mit einer Medaille nach Hause gehen und das war unser Anspruch. Also ich muss jetzt auch sagen, ich fahre jetzt nicht hin und sage, ich will Sechster werden und das war nicht was, wo mich jetzt irgendwie beengt hat oder so, ganz im Gegenteil. Mich hat das bis zum Start von Olympia, bis zu meinem Einzel, hat mich das alles, dieses Gefühl komplett beflügelt. Also bei jedem einzelnen Training, in der einzelnen Vorbereitung habe ich die ganze Zeit von dieser Medaille geträumt und es war ein wunderschöner Traum. Also für mich hat das überhaupt nicht einen Druck auferlegt gehabt, ganz im Gegenteil. Das hat für mich einen totalen Flow-Zustand beschert, wo ich wirklich jetzt im Nachgang auch sagen kann, diese Zeit, die möchte ich auf keinen Fall missen, weil ich das so gut genießen habe können in dieser Vorbereitung, in dieser spezifischen, wo wir uns dann wirklich, wir haben noch Abfahrtstraining gemacht, wir haben uns mit die Wechsel komplett reingehängt, der Paul und ich, unsere Trainer, haben wirklich zu 100%, zu 1000% alles gegeben, dass das an dem Tag X dann passt. Und ja, man kann nicht viel dazu sagen, außer dass an dem Tag einfach die anderen besser waren und wir uns einfach nicht so präsentieren haben können, wie wir es gern gemacht hätten. Und das ist im Sportlerleben so, damit muss man irgendwie umgehen können. Und ja, ich bin da jetzt auch irgendwie ja mittlerweile nicht mehr traurig. Ich war schon 3-4 Tage sehr, sehr traurig und habe mir irgendwie wie so ein Loser gefühlt. Also so richtig eigentlich. Das war kein schönes Gefühl. Aber ich habe eh schon vorher oft gesagt, das relativiert sich dann alles wieder relativ schnell, wenn man im normalen Leben ankommt. Und ich habe da das große Glück in dem Fall, dass ich einfach meine Family daheim habe und gerade nach dem Rennen ganz, ganz viele Leute gehabt haben, die mich so unfassbar schön aufgefangen haben und auch dann noch das restliche Team, wo wir dann wirklich gemeinsam einfach einen richtig schönen Abschluss da noch gehabt haben, wo das Ganze dann so ein bisschen das Persönliche ein bisschen so, ja, trotzdem hochgelebt wurde, obwohl es für uns als Athleten in dem Fall nicht schön war. Aber ja, das ist der Sport. Man kann da jetzt nicht mehr viel dazu sagen, außer das ist der Sport und das muss man als Sportler irgendwie akzeptieren können.
Ja. Ja, ich bin ehrlicherweise gerade irgendwie richtig froh zu hören, dass du gesagt hast, dass dieses Gefühl, sich als Loser zu fühlen, dann relativ schnell aufgefangen wurde, irgendwie auch von deinem Umfeld oder auch von Trainerstab, diesem ganzen Team, was damit da war, weil ich glaube, so ein Gefühl ist von innen heraus echt wahrscheinlich vollkommen unangebracht, wenn man erstmal sieht, dass er überhaupt auch erstmal da an die Startlinie zu schaffen. Ich weiß, das ist für aus der Athletenbrille immer schwer, dann als Kompliment zu sehen, aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand ist ja wahrscheinlich das auch schon mal was einen so ein bisschen mit Stolz erfüllt, irgendwann sagen zu können, hey, ich war das erste Mal, als Skibergsteigen olympisch war, an der Startlinie, was ja schon mal so ein Grundachievement ist, oder?
Na, auf jeden Fall. Und jetzt langsam sehe ich es auch so und sehe auch, dass dieser ganze Weg dahin wahrscheinlich oft auch für mich die größere Überwindung war. Also so habe ich zumindest empfunden, so dieses davor, diese Vorbereitung und dieses, wir reden da von einer Medaille, das habe ich zum Beispiel nie so als richtigen Druck wahrgenommen, sondern immer als, das hat mir eigentlich beflügelt. Für mich war wirklich so der größte Druck, dorthin zu kommen und das über Jahre hinweg immer und immer wieder diese Leistung zu erbringen mit der Family daheim und mit dem Heimweh, das ich gehabt habe und mit diesen ganzen Problemchen, die ich mit mir selber zum Herumtragen gehabt habe. Das war für mich viel das Größere dann im Endeffekt.
Mhm. Ja, glaube ich.
Dieses Thema, das mir da als Favoriten mit favorisiert worden sind, das war wirklich eine große Ehre. Also ich habe das auch gern mit mir getragen davor. Das hat mich überhaupt nicht irgendwie gestresst oder so, sondern das war ein wahnsinnig schönes Gefühl und das werde ich ja nie vergessen.
Voll gut, das so zu sehen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch genau diese positive Energie, die man dir da bei dem ersten Mal ins Stadion kommen dann auch angemerkt hat. Gela, ich habe mir eine Frage gestellt. Jetzt muss man ja so ein bisschen, und ich finde die Julia Schaaf, die Moderatorin vom BR im Blickpunkt Sport, hat das wirklich wunderschön ausgedrückt, weil sie gesagt hätte, hey, hätte dir jemand 2014, kurz nach deinem wirklich schlimmen Unfall gesagt, du wirst 2026 Skibergsteigen bei Olympia co-kommentieren, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, in welcher Welt lebst du denn? Und Wahnsinn auch, dass das jetzt alles so funktioniert hat. Hätte es dich, wenn alles anders gekommen wäre, auch irgendwie gejuckt, da mal so wirklich auch als Athletin an der Startlinie zu stehen?
Also das wäre nicht real gewesen. Ich wäre schon viel zu alt gewesen, sage ich jetzt mal. Oder auch, gut, wenn jetzt nie dieser Unfall passiert wäre und ich wirklich auch den ganzen Fokus dann über Jahre auf das gerichtet hätte, auch kurz trainiert hätte. Ich weiß, dass ich ein körperliches, totales Sporttalent habe und ich weiß nicht, was da möglich gewesen wäre, aber ich glaube, alles auf diese Karte zu setzen und dieser Sprung dann nochmal zur Weltspitze, das wäre sich, glaube ich, für mich nicht ausgegangen. Also weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe zu spät damit angefangen mit dem Sport. Ich glaube, wenn ich jetzt so noch früher damit angefangen hätte, hätte ich meinem Körper sehr viel zugetraut. Aber dem war nicht so. Also ist der Gedanke eh nicht mehr relevant. Ich finde nur gerade noch mal was zu sagen, was Johanna gesagt hat, fand ich jetzt so schön, dass du gesagt hast, dieses Bild hat dich eigentlich immer angetrieben, weil genau das ist es, so dieses Zielbild im Kopf zu haben, diese Vision, die dann diese Gedanken, die dann wieder Emotionen und dann wieder Handlungen bei uns auslösen. Genauso hat es Johanna gemacht, also dass sie einfach immer diesen schönen Traum hatte, der sie beflügelt, befloat hat. Und ich glaube, genau das ist das auch, was man jetzt den Zuhörern hier mitgeben kann, dass dass das, glaube ich, nicht falsch ist, groß zu träumen, sondern dass das ganz, ganz wichtig und schön ist, sich dann so antreiben und pushen zu lassen. Und das hast du auch gut gesagt, dass genau der Weg dahin ja sowieso oft die Herausforderung ist. Und was das Leben dann draus macht, wer weiß, für was auch immer, genau, du jetzt nicht die Medaille bekommen hast. Ich glaube immer, nach meinem Weg jetzt ins Vertrauen zu gehen, ist immer gut. Und dass das Leben schon weiß, was es mit uns vorhat und was es dadurch vielleicht noch, weiß ich nicht, Besseres mit dir vorhat oder eben dir genau das jetzt so gegeben hat. Und wie cool es ist, dass du einfach überhaupt dabei warst und wie du alleine am Anfang gesagt hast, wie stolz deine Jungs waren, wie schön, wenn man merkt, die eigene Familie, die eigenen Kinder sind so stolz und zeigen es dir so, das kannst du ja auch, bist du bestimmt auch so 1000% auf dich selbst. Und ich glaube, das hat mir mein Schicksal immer wieder gezeigt. Ja, das läuft nicht immer alles so, wie wir es uns vorstellen, aber es entwickeln sich immer wieder neue Wege. Und um es abzurunden, ja, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich das dann 2026 mal kommentieren darf, aber es hat sich so angefühlt, als wäre das genau meine Rolle gewesen, als wäre das genau das auch bei diesem Olympia gewesen.
Voll gut. Und ich glaube, da kann man an dem Punkt wirklich so dieses größere Bild auch aufmachen. Ich glaube, es ist auch der Grund, warum euch beiden so viele Menschen auch folgen auf Social Media, auf den anderen irgendwo Plattformen, weil ihr da, glaube ich, große Träume habt, quasi in unterschiedlichen Richtungen, aber große Träume habt, die verfolgt und auch dementsprechend das Commitment reingebt. Weil ich glaube, Johanna, auch bei dir muss man ja wirklich sagen, da steckt viel dahinter, dann für 4 Jahre wirklich zu sagen, also ab dem Zeitpunkt zu sagen, wo es olympisch wurde, dann alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, Olympia 2026, das ist jetzt das Ziel über so einen langen Zeitraum mit einer Family. Da braucht es halt einfach wahnsinnig viele Opfer. Und ich könnte mir vorstellen, auch in der Zeit gab es wahrscheinlich immer wieder mal Phasen, wo man sich dann so ein bisschen hinterfragt, oder ob das der richtige Weg ist. Also wahrscheinlich dann auch in den Momenten, wo man dann irgendwo in ein Trainingslager fährt oder mal länger weg ist und das den Kids irgendwie erklären muss, bin ich wahrscheinlich da richtig unterwegs, wenn man das so beschreibt, oder?
Genau so ist es. Und wenn ich dann intensiver drüber nachdenke, dann muss ich ja aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen, weil es waren viele Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, ich schaffe es nicht mehr, ich kann den nicht mehr und ich muss diesen Traum ziehen lassen. Aber ich habe nie aufgegeben und habe jetzt dort sein dürfen und ja, es erfüllt mich noch immer mit großem Stolz.
Ja, auch völlig zu Recht.
Zu Recht.
Ja, absolut. Und jetzt würde ich gerade gerne zum Abschluss des Podcasts nochmal einen kurzen Ausblick irgendwie in die Zukunft machen mit euch beiden. Rein theoretisch, Johanna, gäbe es ja 2030 wahrscheinlich irgendwo nochmal eine Chance. Jetzt habe ich mich aber natürlich auf das Gespräch auch vorbereitet, habe verschiedene Podcasts mit dir auch schon angehört und du hast ja eigentlich schon relativ klar und deutlich mal gesagt, 2030 wird es keine Johanna Hima am Start der Olympischen Spiele geben. Ist es nach wie vor so und gibt es da eine Chance, dass sich da was ändert, wenn dann vielleicht doch auch irgendwie so ein Individual oder sowas noch mit dazukommen würde oder steht diese Entscheidung einfach fest?
Also es ist ganz lustig, weil das ja für uns als Family immer einfach so auch ein bisschen so der Deal war. Wir schaffen das gemeinsam 4 Jahre und dann ist es aber auch gut. Und ich merke jetzt schon, dass ich auf jeden Fall jetzt nach diesem Winter so mal unter Anführungszeichen so mal wieder andere Wege einschlagen muss für mich selber. Ich habe die letzten Jahre viel aufs Laufen verzichtet im Sommer und das mache ich eigentlich nach wie vor wahnsinnig gern. Ich bin tatsächlich auch schon bei einigen Laufrennen angemeldet. Also ich habe da im Hinterkopf für mich einiges vor. Ich werde weiterhin Skitourenrennen gehen. Aber ich denke, so wie es jetzt die letzten Jahre war, so kann es für uns als Family einfach auch nicht auf Dauer weitergehen. Das ist für mich klar. Ich sag niemals nie, aber auf jeden Fall muss ich jetzt für mich selber auf jeden Fall im nächsten Jahr mal so ein bisschen andere Wege einschlagen. Und ich lasse mich dann einfach mal so treiben. Ich denke, das darf man nie komplett ausschließen, aber ich kann da jetzt auch nicht sagen, ich schaffe das nochmal 4 Jahre, weil es einfach ein riesengroßer Kraftakt war und ich einfach für mich selber nicht weiß, ob ich das nochmal 4 Jahre schaffe. Mhm.
Darf ich an dieser Stelle sagen, was sie gemacht hat, ist irre. Unsere Kinder sind fast gleich alt. Mhm. Ich weiß, wie anstrengend das ist, wenn wir manchmal telefoniert haben oder uns ausgetauscht haben, dann sind die natürlich krank, die Kinder, du schläfst nicht. Und die Johanna sagt, ja, sie zieht ihr Training jetzt trotzdem durch. Und ich denke mir als Mama, boah, krass, ich mache halt dann an dem Tag entspannt, weil ich kann entspannt machen. Aber die Johanna nicht. Die muss dann körperlich trotzdem voll da sein. Und man weiß, dass kleine Kinder körperlich, das ist einfach körperlich für eine Mama extrem. Und ich ziehe meinen Hut vor dir, meine Liebe, weil das irre ist, was du da wirklich gerockt hast, die letzten Jahre, die Familie da mit dem Sport in Einklang zu bringen. Aber du hast das allen gezeigt, dass es wirklich geht. Und du hast dich so viel um deine Kids gekümmert und einfach bei dir die Abstriche gemacht und das durchgezogen. Und dann, glaube ich, hast du auch total recht, wenn du jetzt sagst, jetzt gucke ich erstmal nächstes Jahr, dass ich wieder auf mich schaue.
Ja, ich glaube, da seid ihr wirklich beide für viele, viele Menschen echt Vorbilder. Und ich habe da auch noch eine schöne Anekdote von mir zu euch beiden zu erzählen, weil das lustig ist, ich habe ja mit euch beiden unabhängig voneinander telefoniert, jetzt für diese Podcast-Aufnahme. Und an beiden Tagen, wo wir telefoniert haben, hatte ich in meiner Wahrnehmung irgendwie auch ein bisschen stressige Tage und es war viel los. Und Johanna, als wir telefoniert haben, habe ich im Hintergrund im Auto irgendwie deine Kids gehört und ich glaube, ein Kitty hat auch irgendwie richtig gehustet. Und Gela, wir haben gestern telefoniert, da war ich irgendwie auf der Zugspitze oben auch zum Podcast aufnehmen. Und da hat dann bei dir im Hintergrund ein Kitty gesagt, hey Mama, was muss ich eigentlich noch anziehen und so. Und dann dachte ich mir beide Male, okay, also ich glaube irgendwie, ey, die beiden, die haben doch nochmal irgendwie deutlich mehr um die Ohren als ich, der hier gerade eigentlich nur Podcast-Termine koordinieren muss. Also es war für mich auch dann mal wieder ein schöner Realitätsabgleich. Und ich glaube, so geht's vielen. Gela, wie schaut's bei dir aus? 2030 ist natürlich noch ein bisschen hin, aber können wir dich wieder fest mit einplanen als Co-Kommentatorin oder vielleicht jetzt auch mal irgendwie bei den ein oder anderen Weltcup-Rennen auf irgendwelchen Plattformen? Wie schaut's da aus? Gibt's da schon konkrete Pläne?
Da gibt es noch keine konkreten Pläne. Ich finde es schön, mir hat Spaß gemacht und wir werden sehen in den nächsten Gesprächen, wie wir da weitermachen, wie man das weiter abbilden kann. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn vielleicht auch mal der ein oder andere Weltcup irgendwo gezeigt wird. Wäre toll für den Sport, wenn er da noch mehr Präsenz bekommt, nicht nur alle 4 Jahre.
Ja, absolut. Ich glaube, der Sport hat es wirklich mehr als verdient. Jana, jetzt einfach noch rein aus eigenem Interesse, bei welchen Trailruns bist du dieses Jahr am Start?
Also ich bin beim Philipp Reiter, seinem City und Trail in Bad Reichenhall angemeldet.
Sehr cooles Event, absolut zu empfehlen für alle.
Ja, ich freue mich schon, weil meine Oma wohnt in Bad Reichenhall und ich bin da sehr oft da zum Trainieren am Staufen. Und beim Wings for Life World Run bin ich sowieso immer dabei, ist jetzt kein Traillauf, aber finde den Hintergedanken bei dem Lauf sehr, sehr schön. Und mein Papa war da mit in der Entwicklung dabei für dieses Konzept vor 15 Jahren. Deshalb war da von Tag 1 an eine treue Läuferin, auch wenn ich nicht immer vor Ort war, sondern dann halt per App. Also ich war wirklich jedes Jahr dabei. Und heuer laufe ich erstmals in München, da bin ich auch noch nie am Start gewesen. Es kann sein, dass ich in Innsbruck beim Trailrunning Festival dabei bin. Das kommt jetzt die nächsten Wochen auf. Und mein größtes Laufhighlight wird der Cut 100 im August sein. Da laufe ich die 80 Kilometer erstmals.
Ja, sehr cool. Ich glaube, wenn man den Plan so sich anhört, dann kommt schon raus, dass dann so ein bisschen Nachholbedarf ist an Trailrennen, oder?
Sofern es körperlich aushält, ist auf jeden Fall ein großer Nachholbedarf da an Trailläufen. Die habe ich mir, wie gesagt, gerade die letzten 2 Jahre unter Anführungszeichen verboten, weil es einfach mit der Vorbereitung überhaupt nicht zusammenpasst hat für den Winter. Und da muss ich jetzt definitiv einiges aufholen.
Sehr schön, sehr schön. Gut, ich würde sagen, es war mal ein schöner Überblick über Viva Olympia 2026, über die verschiedenen Erfahrungen, hoffentlich auch für ein paar von euch da draußen zum Zuhören auch nochmal spannend, die Sachen erklärt zu bekommen, auch in dem Equipment-Thema. Kurze Eigenwerbung in dem Fall, schaut da gerne auch mal auf unsere Bergzeit-Social-Kanäle, da hat die Gela ziemlich viele Kurzvideos dazu gemacht, zu den verschiedenen Materialien und zu den Disziplinen. Du bist ja zum Glück auch eine unserer Markenbotschafterinnen und hast da auch schon richtig gut Aufklärungsarbeit geleistet. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass ihr uns den Einblick gegeben habt und ganz, ganz viel Spaß für jetzt dann den Frühling und den Sommer mit der Family und bleibt auf jeden Fall gesund, ihr beiden.
Danke.
Dankeschön, das machen wir, du auch, Jan.
Das war die Interviewfolge mit Johanna Hiemer und Gela Allmann. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß daran wie ich, die olympische Premiere des Skibergsteigens nochmal aus der Athletinnen- und Expertenbrille zu hören. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.